ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Ann-Christine Schenten und wir starten mit einer Nachricht aus den Berliner Schulen. Im laufenden Schuljahr unterrichten die Berliner Schulen rund 160 Klassen mehr als im zurückliegenden Schuljahr. Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine Anfrage der Linken hervor. Besonders merkt man den Zuwachs an den Grundschulen und an den integrierten Sekundarschulen. Kirsten Buchmann berichtet.
Überlaufene Flure, zu wenig Fachräume. An der Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg-Wilmersdorf lernen inzwischen 1300 Schülerinnen und Schüler. Zum Schulstart im Sommer musste Schulleiter Sven Zimmerschied eine zusätzliche siebte Klasse unterbringen. Die Folge der höheren Schülerzahlen:
Die Mensa wird noch voller, die Naturwissenschaftsräume. Also es werden ja nicht mehr Naturwissenschaftsräume, sondern wir haben eine begrenzte Zahl und es werden immer mehr Schüler. Und das ist in der Praxis schon ein Problem.
Ortschun Ilter vom Landesschülerausschuss sagt, die vollen Schulen und Klassen in Berlin hätten auch Auswirkungen auf das Lernen. Viele Schülerinnen und Schüler berichteten ihm,
dass durch die ganzen Herausforderungen, die damit eingebunden sind, der Unterricht nicht richtig laufen kann, Lehrkräfte belastet sind, Schülerinnen und Schüler nicht individuell gefördert werden können.
Schulen voller zu machen habe Grenzen, signalisiert Sven Zimmerschied, der auch Vorsitzender der Sekundarschulleitervereinigung ist. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf musste in diesem Schuljahr erstmals insgesamt 8 zusätzliche Sekundarschulklassen einrichten. Als einen Grund dafür sieht Zimmerschied die neuen Regelungen, die den Übergang aufs Gymnasium erschweren. Ebenso Bezirksschulstadträtin Heike Schmidt-Schmelz, SPD.
Das war dieses Jahr in der Größenordnung von ungefähr 200 Schülerinnen und Schülern, die wir zusätzlich versorgen mussten an den integrierten Sekundarschulen.
Sie geht davon aus, dass dort auch künftig nicht genügend Schulplätze vorhanden sind. Der Bezirk sucht daher zunächst Flächen, um zusätzliche Unterrichtspavillons aufzustellen. Für das übernächste Schuljahr gäbe es dann aber noch eine andere Idee, sagt Heike Schmidt-Schmelz. Denn ihr Bezirk habe zwar einen Mangel an Sekundarschulplätzen, aber einen Überhang von rund 80 Plätzen an Gymnasien.
Langfristig überlegen wir tatsächlich, ob wir ein Gymnasium umwandeln in eine integrierte Sekundarschule.
Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, CDU, zeigt sich diesem Vorschlag gegenüber offen.
Wenn der Bezirk die Notwendigkeit aufzeigt, dass ein Gymnasium aufgrund der Nachfrage in eine ISS umgewandelt werden soll, dann tragen wir das selbstverständlich auch mit.
Die Ursachen für den wachsenden Platzbedarf an Sekundarschulen sieht sie, anders als Schmidt-Schmelz, allerdings ausdrücklich nicht beim neuen Gymnasialübergangsverfahren, sondern bei den insgesamt wachsenden Schülerzahlen. Berlin habe einen Schulplatzmangel und müsse deshalb Schulen bauen, vor allem Oberschulen.
Kirsten Buchmann berichtete. Jetzt nach Brandenburg. Etwa 8.100 Menschen aus unterschiedlichen Ländern hat das Land Brandenburg über die zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt im vorigen Jahr aufgenommen. Um die Geflüchteten noch besser zu betreuen, hat das Innenministerium jetzt den Entwurf eines neuen Landesaufnahmegesetzes vorgelegt. Was da drin steht, weiß Thorsten Südow.
Mit dem neu gefassten Brandenburger Landesaufnahmegesetz sollen Landkreise, Städte und Gemeinden bei der Integration von Geflüchteten entlastet werden. So steht es in der Entwurfsbegründung. Innenminister René Wilke sagt:
Das ist Teil einer Gesamtneuordnung von Integration und Migration in unserem Land, um denen, die ankommen wollen, Möglichkeiten zu geben, denen, die ein Recht haben, Möglichkeiten zu geben, aber auch denen, die kein Recht haben und die keinen eigenen Anteil leisten wollen, stärker zu differenzieren.
Nur noch Geflüchtete, die eine Chance auf Anerkennung und eine sichere Bleibeperspektive haben, sollen weiter in die Kommunen verteilt werden. Alle Geflüchteten mit unklarer Bleibeperspektive, vor allem aber abgelehnte Asylbewerber, sollen stärker vom Land betreut werden. Innenminister Wilke.
Wir haben eine Erstaufnahme, da kommen Menschen erst einmal an und wir sehen, haben sie hier eine Perspektive oder haben sie eher keine. Wir haben dann eine Übergangseinrichtung, die wir neu bilden werden, die dafür sorgen soll, den Integrationsgedanken noch zu verstärken, Praktikas zu machen, Arbeit zu erlernen, noch mehr Sprachmöglichkeiten, sich quasi eine Bleibeperspektive zu erarbeiten. Wir machen aber auch eine Ausreiseeinrichtung, bei der wir eben dafür sorgen, dass diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben und die möglicherweise auch keine Integrationsbemühungen ergreifen, dass diejenigen eben auch das Land verlassen müssen.
Noch in diesem Jahr soll das veränderte Landesaufnahmegesetz in Kraft treten. Vor Ort würden die Neuregelungen als richtig angesehen, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg, Jens Graf.
Wir haben immer gesagt, die Kommunen sollen sich auf die konzentrieren, die eine Integrationsperspektive haben. Und bei den anderen, wo man erwartet, dass sie zurückgeführt werden müssen, das soll in Landeshoheit passieren. Und das wird jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Und deswegen geht der Entwurf in eine richtige Richtung. Für uns ist ganz wichtig, dass die Migrationssozialarbeit fortgeführt wird.
Auf Ablehnung stößt der Entwurf des Landesaufnahmegesetzes beim Flüchtlingsrat Brandenburg. Ausreiseeinrichtungen und Abschiebehaft lehnt der Rat ab. Dort würden Menschen entrechtet und zermürbt. In den nächsten Wochen wird sich der Landtag mit der Neufassung des Landesaufnahmegesetzes befassen.
Das war der Beitrag von Thorsten Südow. Und wir bleiben in Brandenburg, sprechen jetzt aber über die Energiewende. Vor einigen Jahren sind da ja noch große Stücke auf Wasserstoff gesetzt worden. Aber die Euphorie, die scheint so ein bisschen vorbei. In Brandenburg wird beispielsweise der Stahlriese ArcelorMittal seine Öfen künftig doch nicht mit Wasserstoff heizen. Und die LEAG hat das geplante Wasserstoffkraftwerk auf Eis gelegt. Es bleiben die kleinen Akteure, wie zum Beispiel die Kreiswerke in Barnim. Die stellen ihre Müllautoflotte auf Wasserstoff um. Nico Hecht berichtet.
Der silberne Müll-LKW der Kreiswerke Barnim schleicht um die Ecken in Panketal, beschleunigt auf der Geraden, aber viel mehr als ein Diesel, sagt Fahrer Tom Koch.
Man hat einfach gleich von Anfang an Power.
Der grüne Schriftzug Wasserstoff im Tank draußen verrät wieso. Gut auch für Anwohner.
Einfach schön leise.
Um die CO2-Emissionen zu drücken, stellen die Kreiswerke den Dieselfuhrpark um. E-Lkw hätten für die Müllabfuhr nicht genug Reichweite. Deswegen Wasserstoff, erklärt Betriebsleiter Tino Pompetzky. Doch es gäbe immer weniger Wasserstofftankstellen, nicht rentabel genug. Für die Barnimer Müllkutscher heißt das lange Extrawege, sagt Pompetzky.
Wir fahren aktuell nach Berlin-Pankow zum Tanken, seit 3 Jahren mittlerweile. Ab Dezember ist eine eigene Tankstelle in Benau geplant. Im Dezember soll sie an den Start gehen bei uns.
Für den Hochlauf von Wasserstofffahrzeugen fehle also immer noch die Infrastruktur, so Pompetzky, und im Moment auch die Förderstruktur. 8 Müllautos konnte der Betrieb bisher anschaffen, Kosten pro Stück 1 Million Euro, 3-mal so viel wie ein Diesel. Das ginge bisher nur mit Unterstützung, doch der Bund hätte die Förderungen auslaufen lassen.
Wir wünschen uns einfach von der Politik, dass das wieder aufgenommen wird, weil es kann nicht nur einen alternativen Antrieb geben mit rein elektrisch, sondern es muss halt auch eine Alternative geben und das ist der Wasserstoff.
Das forderte die Branche heute auch auf dem Wasserstofftag in Potsdam. Auch in der Industrie sollte Wasserstoff langfristig fossile Energien ersetzen helfen. Doch im Sommer gab der Stahlkonzern ArcelorMittal bekannt, er werde sein Werk in Eisenhüttenstadt doch nicht auf Wasserstoff umstellen. Absehbar noch zu teuer. Nicht das einzige Unternehmen mit solchen Sorgen, sagt Lars Rönsch, Leiter des Wasserstoffforschungszentrums der Technischen Uni in Cottbus.
Denn keiner kann heute sagen, wie 2035, 2040 der Wasserstoffpreis sein wird. Insofern gehen also alle Akteure, die jetzt aktiv mit Investitionen in die Runde gehen, ein großes Risiko ein. Und diese Risiken machen halt an vielen Stellen Verunsicherung und auch Verzögerung.
Nicht nur bei den Verbrauchern wie ArcelorMittal, auch bei den Energieherstellern. Der LEAG-Konzern etwa hat Pläne für ein Wasserstoffkraftwerk auf Eis gelegt. In der Branche meint man, hier müsse der Staat steuern. Brandenburgs Wirtschaftsminister Daniel Keller, SPD, sagt, möglich wäre das etwa mit den neuen Kraftwerksplänen des Bundes.
Wenn wir eine klare Aussage vom Bund bekommen, dass in der Lausitz ein Gaskraftwerk entsteht, was auch wasserstoff-ready ist, dann ist klar, dass wenn die Gasverbrennung ausläuft und Wasserstoff verbrannt werden soll, dass dann hier auch eine klar erkennbare Nachfrage in der Lausitz ist. Und dann wird es einen Vorhabenträger auch geben, der sagt, hier kann ich auch einen Gewinn erzielen.
Das hieße nun auch schnell Druck machen auf den Bund, um überhaupt eine Zusage für ein Gaskraftwerk in der Lausitz zu bekommen. Anfang nächsten Jahres wird das Gesetz dafür erwartet.
Sagt unser Reporter Nico Hecht.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Andrea Schneider, Peter Meffert und Silja Sodke. Eine Handgranate an der Angel zu haben, das ist für die meisten Menschen eine Horrorvorstellung. Nicht so für Katja Rockstroh und Leif Grams aus Neubrandenburg. Die Freunde sind leidenschaftliche Magnetangler.
Also hier habe ich meinen Bergemagneten. Das ist der Megacube. Der hat 2700 Kilogramm Zugkraft pro Seite.
Und ab damit ins Wasser. Befestigt ist der silberglänzende Magnetwürfel in der Größe eines Zauberwürfels an einem langen roten Seil. Magnet statt Köder also. Seit 4 Jahren teilen die Studentin und der Mechatroniker die Leidenschaft fürs Magnetangeln. Besonders gerne kommen sie dafür nach Berlin. Hier lohnt es sich fast immer. Heute werfen sie ihre Angeln an der Lohmühlenbrücke zwischen Kreuzberg, Neukölln und Treptow aus. Hier sind immer viele Leute unterwegs und der Landwehrkanal ist sehr beliebt, um Dinge zu entsorgen.
Das sieht mir stark aus wie eine Türangel bzw. ein Türblatt. Eine E-Zigarette ist auch nicht gut für die Gewässer, das ist mit Akku.
Hier haben wir noch ein bisschen Schmuck gefunden.
Das sieht also jede Menge Kronkorken auf jeden Fall, ein Feuerzeug.
Interessant, ne? Dass die Leute alles wegschmeißen? Käsereibe?
Ich sehe es nicht, aber ich merke es durch die Spannung im Seil, dass da auf jeden Fall jetzt was Größeres dran ist oder was Schwereres, je nachdem. Erkennen tue ich es unter anderem auch da dran, wenn man dann aufs Wasser guckt und ich ziehe dran, dann kommen ordentlich Blasen hoch. Oh ja. Sieht mir nach einem Stuhl aus. Mist.
Jetzt soll ich helfen?
Katja? Ja.
Da muss jetzt ein spezielles Gerät ran, ein Anker. Tresore, Elektroroller, exotische Münzen oder eben auch schon mal eine Handgranate ziehen diese beiden modernen Schatzsucher mit ihren Magnetangeln aus Flüssen und Kanälen. Ihr Hobby wird von amtlicher Seite geduldet. Und auch wenn das ganz schön dreckig ist oft, für die Neubrandenburger ist das hier weit mehr als ein rein privates Vergnügen.
Ich habe ja jetzt hier auch entsprechend Handschuhe an, habe nicht die besten Sachen an und wir haben auch unsere Tetanusimpfung frisch gegen mögliche Verletzungen und Eindringen von Bakterien. Und es ist eben auch das Gute für die Umwelt, was man tut, indem man das Gewässer eben von sowas befreit, was genau eben da nicht hingehört.
Katja Rockstroh und Leif Krams nehmen die Fundstücke mit, um sie später fachgerecht auf dem Recyclinghof zu entsorgen. Das machen nicht alle Magnetangler so. Davon zeugt ein Schrotthaufen direkt an der Brücke, den uns Anwohner Kai zeigt.
Ja, leider. Das sieht man an der Lomionbrücke. Da liegt es auch schon seit 3 Wochen, das Zeug. Und, aber die beiden haben mir jetzt erzählt, dass sie das mitnehmen und vor allen Dingen, dass sie das auch Spaß an der Freude machen. Finde ich natürlich ein großartiges Hobby und auch großartig für die Stadt Berlin. Weil ich möchte nicht wissen, was da alles unten im Kanal drin liegt.
Die Magnetangler wollen aber genau das wissen.
Das sieht ja aus wie ein Rekorder, oder? Fast. Ach, sieh mal einen an. Das ist ein Gemälde.
Ein Gemälde?
Ja.
Nein, nachdem der Gegenstand aus dem Wasser ist, stellt sich heraus, es ist ein Fenster. Die beiden jungen Angler freuen sich über jeden Fund, vor allem wenn glückliche Umstände ihnen diesen bescheren. Wie in diesem Fall, wo der Magnet unter Wasser zufällig auf das einzige magnetische Bauteil des Fundstücks getroffen ist.
Das ist die Magie dahinter. Da oben ist ein Schloss drin, beziehungsweise ja eigentlich der Hebel, mit dem man das Fenster mal aufgemacht hat. Und glücklicherweise ist der Magnet genau da angeschlagen.
Katja Rockstroh und Leif Grams bringen den Müll auf die Deponie. Manchmal lassen sich auch Fundstücke verkaufen. Aber vorher ziehen die Magnetangler noch weiter zum nächsten Jagdrevier in Neukölln.
Jetzt sprechen wir noch über ein Thema, was die Nachrichten gerade dominiert. Es geht um die Wehrpflicht. Wehrpflicht ja oder nein? Und falls ja, wie? Darüber streitet die Bundesregierung aktuell. Doch wie blicken junge Menschen auf diese Debatte? Vor dem Bundestag gab es heute eine Aktion der Gruppe Demokratische Stimme der Jugend. Die setzt sich für einen nationalen Jugendrat und ein Mitspracherecht zum Thema Wehrdienst ein. RBB 24 Inforadio-Reporter Markus Latong hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Ich fühle mich von dieser Regierung nicht vertreten. Deswegen bin ich hier, weil es meine Aufgabe ist, meine Stimme zu vertreten.
Sebastian Liesecke aus Potsdam ist einer von gut einem Dutzend Aktivisten der demokratischen Stimme der Jugend, die sich vor dem Reichstag versammelt hat und sich auch Generation machtlos nennt. Erst gibt es eine ironisch inszenierte Militärmarschübung, die den autoritären Armeebefehlston aufs Korn nimmt. Dann stellen sich die Teilnehmer zusammen in einen Halbkreis, äußern Wünsche, Sorgen, Ideen. Von einer Wehrpflicht hält Liesecke, Ende 20, nichts.
Egal in welches Land du guckst, die Leute, die Bevölkerung, die wollen gar keinen Krieg. Und mit der heutigen Technik könnte man mit Drohnen eigentlich auch ohne Menschen Krieg führen. Und jetzt Menschen an die Front zu schicken, bedeutet für mich eigentlich nur mehr Leid, Zerstörung und Trauma.
Die 20-jährige Lotta Tschirner ist in Ketzin im Havelland aufgewachsen.
Mich führt her, dass ich schon seit Jahren das Gefühl habe, nicht genug Mitspracherecht in der Politik zu haben. Und die Themen, die uns betreffen, weil wir einfach die Zukunft sind und abbilden und mit den Entscheidungen klarkommen müssen, die werden sozusagen nicht an uns gestellt. Deswegen wünsche ich mir, dass es anders läuft.
dass die Diskussion um die Wehrpflicht symptomatisch dafür steht, wie die Politik junge Menschen übergeht, sieht einer der Initiatoren der Aktion, Simon Marian Hoffmann, auch so. Er plädiert für einen Jugendrat, der mehrmals im Jahr tagt und an Entscheidungen beteiligt wird, die vor allem junge Menschen betreffen.
Es geht um die Mitbestimmung. Es geht darum, dass wir in einer Demokratie leben, wo die junge Generation in einem demografischen Wandel, wo die ältere Generation per se eigentlich immer mehr Macht hat, weil sie viel mehr Menschen sind, braucht es Instrumente, die Jugend eine Chance geben, dass sie mitreden, mitgestalten kann, weil wir tragen alle Konsequenzen. Die sind in 30 Jahren tot. Und ein Merz wird nicht dort kämpfen, wenn Krieg kommt.
Die demokratische Stimme der Jugend fordert auch in einer Petition den Jugendrat zur Wehrpflicht. 71.000 Menschen haben sie bislang unterschrieben.
Das war der Beitrag von Markus Latong und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.